Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal gibt es weihnachtlichen Bergzauber. Wir sind in den Alpen und erleben besondere Orte, die einen gewissen Zauber innehaben. Und das teilweise auch in der bezaubernden vor- und nachweihnachtlichen Zeit. So starten wir im Nationalpark Hohe Tauern und begleiten hier die Sternsinger. Es sind nicht irgendwelche Sternsinger, sondern wir erleben eine jahrhundertealte Tradition in Heiligenblut. Das ist der heiligste Ort in Österreich. Wir erleben etwas, was inzwischen zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Und wir sind in einer festlichen Kutsche da auch unterwegs.
Ja, ich bin der Michel. Ich bin nur für die Pferde da.
Der Michel. Ein feierliches Menü bekommen wir später auf fast 3000 Meter Höhe serviert. Am Stubaier Gletscher treffen wir nämlich einen Haubenkoch, der hier ein 6-Gänge-Menü zaubert. Wir erleben außerdem in den Allgäuer Alpen eine einzigartige Bühne für Musik, Literatur und Malerei. Am Ende lassen wir die weihnachtliche Reise in Salzburg ausklingen und erleben hier ein besonderes Ritual. Also, das wird ein Fest. Ich wünsche ganz viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute breiten wir hier den weihnachtlichen Bergzauber aus. Ich habe nämlich ganz besondere Orte besucht, Orte auf österreichischer und deutscher Seite der Alpen. Wir starten in einem Dorf vor einer wirklich bezaubernden Kulisse am Fuß des Großglockners im Nationalpark Hohe Tauern. Heiligenblut, das ist der wohl heiligste Ort Österreichs. Spiritualität und Glaube hat hier seit jeher eine große Bedeutung. Man sagt, in diesem Ort, wo Gott prächtig baute und hohe Berge erschuf, tut es ihm der Mensch gleich und baut teils prächtige und ehrfurcht einflößende Gotteshäuser. Dies sieht man an der St. Vinzenzkirche, eine der schönsten Kirchen Österreichs, die sich stolz vor der Kulisse der Berge erhebt. Hier beginnt unsere Reise und hier beginnt jedes Jahr am späten Nachmittag des 5. Januar ein besonderes Spektakel. Von dieser Kirche aus ziehen nämlich insgesamt 9 sogenannte Rotten, begleitet von einer Partie Musikanten und auch dem Sternträger von Haus zu Haus. In einer festlichen Prozession werden die Rotten in der Kirche ausgesandt. Ich hatte Ernst Bichler mit seiner Rotte getroffen in der Kirche, die bis auf den letzten Platz gefüllt war. Jede Rotte, die holte sich das Feuer von der Kerze vom Pfarrer. In diesem Fall hören wir Pfarrer Noah Magwali Matega. Anschließend machen sich die Rotten auf den Weg und ich bin dann der Hoferrotte gefolgt, in der Matthias Triebuser seit Jahrzehnten einer der Sänger ist.
Ich gehe Sternsingen hier in Heiligenblut. Diesen Brauch gibt es seit Jahrhunderten. Das Gebiet ist jetzt aufgeteilt auf 9 Regionen. Es gibt also 9 unterschiedliche Rotten und es wird wirklich jedes Haus besucht. Und eine Rotte besteht aus 16 Personen zumindest. Davon ist einer der Sternträger. Dann gibt es 5 Musikanten und 10 Sänger, die sich aufzählen in 2 Fünfergruppen und es wird im Wechselgesang gesungen. Die Sendungsfeier findet um 16 Uhr in der Pfarrkirche Heiligenblut statt. Dort treffen sich alle 9 Rotten, da werden einige Lieder gemeinsam gesungen. Dann startet jede Rotte in seinem Gebiet.
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Heiligenbluter Sternsingerfeier.
Das ist eigentlich eine große Ehre. Ja. Also es sind auch schon mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Vater, von dem habe ich das dann übernommen. Also Brauchtum live. Also wir haben 54 Sterne zu singen, also bei 54 Häusern vor der Tür und sind auch noch in einigen Häusern und eben Hotels auch innen drinnen, wo man auch eingelassen wird. Da singt man dann vor der Krippe. Bis 8 in der Früh sind wir unterwegs. Also wir haben da 2 bis 3 Proben und wir singen dann auch vorher einmal bei diesen Abendmessen. Aber viel öfter also singen wir nicht, weil wir sind ja schon gewöhnt, gell, weil es sind immer die gleichen Lieder. Und ja, die können wir schon.
Das Hochfest der Erscheinung des Herrn oder das Hochfest dass heilige drei Könige wild in Europa unterschiedlich begangen. Und in Heiligenblut ist es die heilige Nacht.
Ein Lied, das bei jedem Haus gesungen wird, das ist der Stern oder das Sternlied. Das ist ein episches Lied mit 14 Strophen, wo eben die gesamte Geschichte der Geburt Christi erzählt wird. Und als letzte Strophe, sehr wichtig, eben wo den Hausbewohnern ein gutes neues Jahr gewünscht wird. Gott werde euch das Jahr ja doch mit Gedeihen schon geben. Gott lasse euch das Jahr mit Freuden aus Leben heuer zu und zu all ewigen Zeiten. Wir wünschen euch allen ein glückseliges neues Jahr. Doch der Stern muss noch weiter leuchten.
Sehen die Sternsinger als die heiligen drei Könige aus, verkleidet durch die Gemeinde Heiligenblut. Segnen sie die Häuser und Samen spenden für das Kindermissionswerk.
Vor 100 Jahren in Kärnten hat es in sehr vielen Orten diesen Brauch gegeben, der ähnlich gepflegt wurde wie bei uns. Nur dort hat er sich überall aufgehört und bei uns wird es weiterhin gepflegt. Das Sternsingen hat eine kulturelle Tradition, aber auch eine sehr soziale Funktion und auch eine religiöse Dimension. Es wird die Botschaft der Geburt Christi in die Häuser getragen. Soziale Funktion, würde ich sagen, das ist ein wirklich gelebter Nachbarschaftsbrauch, dass wirklich jedes Haus besucht wird und den Bewohnern ein gutes neues Jahr und alles Gute gewünscht wird. Wirklich ein Nachbarschaftsbrauch, wo man zumindest einmal im Jahr seine Nachbarn besucht und eventuell auch eingelassen wird. Bei jedem fünften, sechsten Haus bleibt man ja nicht nur vorn Haus stehen und singt das Sternlied, sondern wird auch eingelassen. Da wird man dann bewirtet, es gibt Speis und Trank und da werden dann auch andere Sternsingerlieder, Hirtenlieder gesungen.
Inzwischen kommen ja die Sternsinger selbst ins Bundeskanzleramt. Dies ist jedoch eine jüngere Tradition, denn nur in Heiligenblut hat sich diese besondere Art des Sternsingens erhalten und das seit dem 16. Jahrhundert. Wir folgen heute dem leuchtenden Stern durch die dunkle Nacht von Haus zu Haus, der weihnachtliche Bergzauber in Heiligenblut, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Mitten im Nationalpark Hohe Tauern beobachten wir einen sehr alten Brauch. Wir sind dabei, wenn die Sternsinger in der dunklen Nacht von Haus zu Haus ziehen. Rotten, so nennen sich die einzelnen Gruppen von Sternsingern. An sich lassen sie sich bei diesem Brauch nur wirklich selten beobachten und lassen nur wenige Menschen so nah an sich heran. Daher fühlte ich mich sehr geehrt, die Sternsinger ganz hautnah begleiten zu dürfen. Es war der 5. Januar, spätabends. Gerade hatte es frisch geschneit, die Wolken verzogen sich, der Mond schaute ganz matt durch und gab diesem frischen Schnee etwas Licht in der Nacht. Und in diesem Licht des Mondes war die Silhouette der schneebedeckten Berge ein wenig zu erkennen. In den Häusern brannte nur wenig Licht, deswegen kamen an diesem dunklen Abend die Sternsinger mit ihrem Kerzenlicht voll zur Geltung. Die Sternsinger, sie gingen von Haus zu Haus. Ihr Licht führt sie zu Reichen und Armen. Und wie sagte es der Pfarrer, ihr Stern verbindet wieder, was durch menschliche Schwäche im Laufe eines Jahres vielleicht getrennt war. Wir begleiten nun die Sternsinger auf dem Weg zu den Familien des Ortes. Sie bekamen ein kleines Zuckerl, aber auch eine warme Kartoffelsuppe und einen Schweinsbraten, als sie auf dem Weg in einem Gasthof eine Rast einlegten. Und dort hatte dann auch ein Bier die durstige Kehle der Sternsinger gelöscht. Diese Sternsingernacht beginnen wir zunächst akustisch nochmal in der Pfarrkirche bei Pfarrer Noir Magbali Matega.
Hierbei handelt es sich nicht nur um die Anfangsbuchstaben der heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar, sondern auch um die Abkürzung für den lateinischen Segensspruch Christus Mansionem Benedicat. Das bedeutet, Christus segne dieses Haus. Das heißt, Gottes Sohn ist gekommen, um alle zu erlösen.
Ich bin der Knaton und
der Knaton, der Thomas.
Ja, ich, seit 11 Jahren.
Ich bin seit 89. Wir spielen teilweise in den Häusern, spielen wir teilweise ja so Weihnachtslieder auch mit den
Sternsingern zusammen auch. Wir haben gesungen und gespielt auch in den Häusern. Und das sind ungefähr so 25 Stücke, sind das ungefähr, was wir spielen.
Unser Heiland ein, er kommt zum Trost für alle, geliebet will er sein.
Ich bin der Fleißner Friedl von Heiligenblut und 1958 in der Hofer Rotstein spielen. Ich will immer schon die Klarinette.
Gehäupter bringen Gold, Weihrauch, Mürrenlar.
Es ist früher, ist es ein bisschen kleiner gewesen, aber die Bedeutung hat, glaube ich, jetzt genauso noch wie früher. Die Kinder haben sich ja früher immer sehr gefreut, weil sie dann Zuckerli gekriegt haben von den Sternsingern. Und ist, bei den kleinen Kindern ist das halt genauso noch. Die Freunde haben, wenn die Sternsinger kommen und da Zuckerli.
Dass wir dir fröhlich dienen, jetzt und in Ewigkeit.
Schachner Hans, heuer 50. Mal bin ich heuer dabei. Da. Ja, das ist völlig schon Routine, ja. Das ist also ein guter Brauch, du, nicht? Und den Brauch, du, den tut man aufrechterhalten. Und wir schauen, dass wir zurechtkommen und so läuft es noch ganz gut. Die Jugend, die geht genauso mit, als wir die alten Sternsinger. Also das ist von der Kindheit auf, das ist gegeben und die gehen da gern da. Wir wissen genau, wo wir eingelassen werden und wo es was zum Essen gibt. Nicht? Und nachher, da werden ein paar Lieder gesungen und dann gehen wir wieder zum nächsten.
Aus einer schönen Rose von hohen Davidstern.
Ich bin eine der Hausmütter, so werden wir genannt, die einlassen. Das heißt, die Sternsinger kommen, nachdem sie vorm Haus den Stern gesungen haben, nachdem sie vorm Haus uns allen schon ein glückseliges neues Jahr gewünscht haben und nachdem die Kinder und die braven jungen Mädels schon Zuckerlein bekommen haben, kommen die Sternsinger noch zu mir in die Wohnung, ins Haus, werden eben eingelassen, singen vor der Krippe, die nur mit dem gesegneten Licht erleuchtet ist, den Bruder, das ist ein Lied, das heißt O Bruder, schau hin, damit singen sie die Krippe an. Nach diesem Lied legen sie ihre Winterbekleidung, ihre Oberbekleidung, die Wetterflecke ab, setzen sich nieder und werden von mir bewirtet. Und während dieser Zeit singen sie dann, während sie bewirtet werden, singen sie die verschiedensten Sternsinger und Hirtenweisen. Die Musik spielt dazwischen wieder was hinein.
Ich fürchtete mich und suchte die Brüder. Auf einmal ließ ich ein Engel.
Dann darf ich mir Lieder wünschen, darf auch ab und zu mitsingen. Und dann singen sie noch den Haussegen und zum Schluss ziehen sie sich wieder an. Das Licht wird wieder ausgeschalten und sie singen noch in der beinahe Dunkelheit, weil eben nur die Kerze bei der Krippe brennt, das Danklied und dann gehen sie weiter mit einem Wunsch auf ein glückseliges neues Jahr und dass die Sternsinger wieder herrscht und gehen eben zum nächsten Haus. Und das ist wunderschön.
12 bis 14 Stunden waren die Sternsinger in dieser Nacht unterwegs, denn es war bereits 4 Uhr morgens, als sie im Haus von Maria Biechler ankamen. Das Heiligenbluter Sternsingen ist immaterielles Weltkulturerbe. Es soll Auftrag und Verpflichtung für die junge Generation sein, den Brauch der Väter weiterzutragen, denn der Stern, der muss weiter leuchten. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Nicht ganz musikalisch unsere Richtung heute, aber geografisch sind wir in dieser Richtung unterwegs, nämlich in Österreich. Diesmal im Bundesland Kärnten, im heiligsten Ort des Landes, in Heiligenblut. Der weihnachtliche Bergzauber in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Auf fast jeder Postkarte von Heiligenblut ist die Wallfahrtskirche St. Vinzenz zu sehen. Eine der berühmtesten Kirchen Österreichs verdankt ihren Bekanntheitsgrad auch dem Postkartenmotiv, nämlich mit dem Großglockner im Hintergrund. Außerdem beherbergt die Kirche auch das Fläschchen mit dem heiligen Blut des byzantinischen Feldherrn Britius. Die Legende des Britius ist im Inneren der Kirche dargestellt und der Hauptgrund für viele tausende Besucher jedes Jahr hier in Heiligenblut. Für Maria Biechler ist es ein ganz besonderer Ort, ein Ort, mit dem sie viele Momente ihres Lebens verbindet. Das sagte sie mir, als wir vor dem Altar standen.
Für mich ist Kirche nicht nur die Kirche da in Heiligenblut, aber da ganz besonders zu Hause, weil ich mir immer sage, wo kann ich mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Gedanken, mit all meinen körperlichen Befindlichkeiten hingehen und ich habe da in Heiligenblut schon sehr, sehr viele Gefühle und sehr, sehr viele Gedanken hereingetragen. Und wenn ich da hinten unser Hauptportal der Kirche sehe, dann denke ich mir, ich bin sicher nicht alleine gewesen in den vielen 100 Jahren. Und so wie ich haben sie da vielleicht geheiratet, so wie ich haben sie ihre Kinder da zur Taufe getragen und so wie ich sind sie auch oftmals schon hinter Särgen von Menschen nachgegangen, um Abschied zu nehmen von ihnen, von jemandem, den man sehr lieb hat. Das ist für mich das Besondere. Kirche ist für mich zu Hause, daheim.
Nah bei Heiligenblut befindet sich das kleine, ruhige, abgeschiedene Almdorf Apriach. Die Holzhäuser liegen am Berghang vis-à-vis des mächtigen Großglocknermassivs. Wir fahren gleich mit dem Pferdeschlitten eine Welt, die ungefähr das Jahr 1855, also Mitte des 19. Jahrhunderts, ausdrücken soll. Die Pferde, sie brachten uns über die Apriacher Alpen durch eine Winterlandschaft entlang von Almhütten, die mit Schindelholz bedeckt sind. Michael Wallner ist der Kutscher durch die Lerchenwälder und anschließend, da stampfen wir mit Gerald Lesacher durch den Schnee. Es ist nämlich ein Dorf, in dem noch ein Mensch lebt, der keinen Strom braucht. Wirklich, ein Mensch ohne Strom. Wir erfahren das Geheimnis des gesunden Lebens. Ein Leben ohne warmes Wasser, aber dafür gönnt sich die betagte Dame ein Bier am Tag, das wir ihr von Herzen gönnen.
Ich bin der Michel, ich bin da von den Pferden da, zumindest davor drauf, weil oben da mal 7 Pferdchen da und 3 gehören mir von der Partie. Ich komme im Herbst, wenn die Kühe nach Hause gehen, dann komme ich auf und dann bleibe ich da wieder bis Frühjahr, dass, weil wir sie auf die Weide treiben und nachher muss ich heimgearbeitet. Die ganze Zeit bin ich da für die Pferde. Ich muss ja füttern. Ich muss sie ständig füttern. Von Weihnachten bis Mitte März ist die Frau auch da. Und nachher geht es eh mit den Kindern wieder nach Hause. Aufstehen tue ich jeden Morgen um 5 Uhr. Die Pferde sind auch froh, wenn ich um 5 Uhr wieder komme in der Früh. Und auf Nacht wird es eh oft später, je nachdem, wie weit ich weg bin. Am Abend ist es so, Pferde füttern und dann ins Bett und nachher habe ich nichts mehr.
Wir laufen jetzt gerade über die Apriacher Almen durch den Wald hinauf. Und natürlich, wenn es einmal hier sehr viel schneit, gibt es natürlich auch noch einige Jäger, die was in der Bauernstube einen Gamsbart binden oder auch, wo natürlich Holz gemacht wird, vor allem zur Winterszeit, weil natürlich auch sehr viele Bauern zu Hause sind. Ja, hier in Apriach wurden natürlich früher die Leichen, was im Winter hier verstorben sind, per Schlitten in das Tal gebracht. Man hat sie eben nach Sagritz gebracht, weil dort der Weg viel einfacher war zum Transportieren. Und deshalb ist es auch heute noch so, dass eben die Leichen, die was in einem gewissen Teil von Apriach versterben, immer noch jetzt in der Pfarre Sagritz begraben werden, wo sie eigentlich zur Gemeinde Heiligenblut dazugehören. Ja, das ist die Schmelzer Lehne, wohnt gleich 2 Häuser ober mir. Und bei der ist interessant, die lebt wirklich noch so wie vor, sagen wir mal, 70, 80 Jahren, also ohne Strom, auch ohne Fernsehen. Die hat ein Radio mit Batterien, das war's dann schon. Sie hat dann natürlich auch kein Warmwasser. Die geht dann meistens duschen in so einen alten Holztrog, in einem Brunntrog, wo sie sich reinlegt und dann eben sich mit Wasser, kaltem Wasser abspült und so über den Tag auch übersteht. Sie hat 2, 3 Kühe, wo sie eben dann die Milch auch selbst verwertet, das Fleisch selbst verwertet. Also die ist wirklich noch auf ihren Bauernhof selbst angewiesen. Die hat auch keinen elektrischen Mäher. Da wird alles noch mit der Hand gemäht, also mit der Sense, was natürlich auch viele, viele junge Leute von uns gar nicht mehr beherrschen, dieses Handwerk. Die lebt gesund, ich glaube, die war noch gar nicht bei einem Doktor. Die geht einmal die Woche oder zweimal die Woche mit ihrem Rucksack ins Geschäft ein paar Bier holen, weil sie natürlich sehr gerne große Bier trinkt und gar so ungesund kann es nicht sein.
Bier schadet ganz gewiss nicht, ist ja ein Grundnahrungsmittel, gerade auch im alpinen Bereich. Aber es geht auch vornehmer mit feinsten Weinen auf dem Gletscher. Wir wünschen einen guten Urlaub und sind der Garant für schöne Ferien, auch wenn sie nur gedanklich sind. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute mit weihnachtlichem Bergzauber. Zum weihnachtlichen Zauber gehört auch gutes Essen, denn das Beste ist für die Radioreise gerade mal gut genug. Wir sind jetzt als Freunde des exklusiven Genusses zu einer Gourmetnacht eingeladen auf 3000 Meter Höhe im ewigen Eis. Wir sind nämlich am Stubaier Gletscher, aber nicht in kalten Gletscherspalten unterwegs, sondern in einer warmen Stube im höchstgelegenen Drei-Hauben-Restaurant der Welt, dem Schaufelspitz. Nach Neujahr wird hier oben immer zu einem besonderen Abend, nämlich Dine and Wine, aufgetischt. Als ich da war, hatte Küchenchef David Kostner mit seinem Team ein 6-Gänge-Menü vorbereitet. Jeder Gang mit einem passenden Wein, aber es gibt auch Bier dazu, wenn man will. Also auch ein abgestimmtes Biermenü ist möglich. Zum Aperitif wurde bei uns eine Magnumflasche Champagner, wie in feiner Gesellschaft üblich, mit einem Schwert aufgeschlagen. Und nach dem Menü folgte noch der eine oder andere Schnaps. Das sorgte dann in einer geselligen Runde für schöne Atmosphäre, wie wir im Hintergrund ein wenig hören werden. Ich sprach mit Manfred Unterkirchner, der damals der gastronomische Leiter am Gletscher war, über seine selbstgemachten Pasta-Produkte. Denn hier oben am Gletscher, da befindet sich die höchste Pasta-Manufaktur des Landes, in der unter anderem Saskia Jakob an der Nudelmaschine steht. Hier in dieser alpinen Höhe am Gletscher muss man einiges anders machen beim Kochen, denn auf 3000 Meter Höhe ist eben einiges anders. Die Physik ist zwar die gleiche, aber die biochemischen Einflüsse, die ändern sich. Der Siedepunkt und auch der Geschmack ist anders und das bleibt selbst für einen Hefeteig nicht ohne Folgen, erklärt uns gleich der Küchenchef. Doch davor beschreibt uns die Sportskanone Christian Gleischer den Blick vom Stubaier Gletscher, begleitet nun von den musikalischen Aussagen des Meierhofer Duos.
Dort im Stubaital, da liegt die Elferwand, wo man eine sieht, den schönen Heimatland. Sieht man Berg und Tal und Wiesland überall. Unser wunderschönes Stubaital.
Ja, servus Alex, wir sind da am Stubaier Gletscher, haben natürlich auch ein wunderschönes Panorama vor uns. Ein paar der 3000er rund um uns herum, die Schaufelspitze, Stubaier Wildspitze. Da drüben sehen wir dann Richtung Zuckerhütl die höchsten Berge und draußen ragt natürlich der Habicht in die Höhe. Wir haben da eine wunderschöne Runde, die dauert ungefähr für einen normalen Wanderer eine Woche. Da kann man auf den Hütten, das sind insgesamt 8 Hütten, übernachten. Für mich persönlich ist das Highlight wahrscheinlich die Tour von der Nürnberger Hütte zur Bremer Hütte. Da ist mittendrin also ein Fleck, der heißt Paradies und das schaut aus wie ein Paradies. Das ist also ein Hochmoor und da gibt es so ein tief dunkles Wasser und intensives Grün mit ganz speziellen Vegetation. Ja, sensationeller Fleck. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn wir das Wetter richtig treffen an der Hütte. Die Sonnenuntergänge und die Atmosphäre am Abend mit den anderen Wanderern, das Zusammensitzen, das Reden über die Tage, die man erlebt hat auf den Bergen, auf dem Anstiegen zu den Gipfeln vielleicht, die Abenteuer, die man erlebt hat, das macht so eine Hüttenrunde unvergesslich.
Zeiten, wo man mit einer Gulaschsuppe, Wiener Schnitzel und Spaghetti die 0815 Skifahrer essen, dass da die Gäste zufrieden sind, die Zeiten sind vorbei schon. Es war bei uns ein Bedarf, ein Restaurant zu machen. Und dann war eben das Eisgrat, wo wir jetzt sind, schon über 30 Jahre alt. Dann haben wir natürlich auf die Stimmen unserer Gäste gehört. Die haben gesagt, jetzt müsste man was Ordentliches auch kochen und einen gescheiten Küchenchef her tun. Und dann ist es so gereift, dass man gerade in diesem Bereich, wo es ja wirklich wunderschön ist, dass man da auch ein Haubenrestaurant gemacht mit einem Haubenkoch. Und wer das einmal genossen hat, der kommt eigentlich wieder.
Die Idee hinter der Veranstaltung Deinen Wein war eigentlich, einfach ein Event zu schaffen in einer einzigartigen Umgebung, in einer einzigartigen Atmosphäre. Wir haben auch immer einen Winzer oder einen Sommelier dabei, der wirklich bei einem Tasting davor schon die Weine selektiert und auswählt, die passenden, und dann auch den ganzen Abend moderiert. Starten tun wir mit einem marinierten Wildlachs. Danach gibt es eine Milchferkelschulter, eine geschmorte. Hier zum Beispiel haben wir einen feinen Zweigeld Girma in einer Magnumflasche. Dann haben wir eine Geflügelkonsommee mit einem Gänseleberflan und Trüffel. Ein Filet vom heimischen Alpenochsen aus dem Stubaital. Eine Kartoffelterrine, ein Petersilwurzelpüree. Dann eine Käsegang mit einem Ziegenkäse, einem Ziegenfrischkäse, auch von den heimischen Bauern. Und zu guter Letzt ein Passionsfrucht-Schokoladen-Cannelloni. Ist ein bisschen besonders auf dieser Seehöhe. Es ist auch ein bisschen eine andere Herausforderung als wie jetzt in einem normalen Restaurant im Tal. Wir haben einen Siedepunkt von 89 Grad hier oben schon. Was natürlich beim Kuchenbochen ein bisschen eine Herausforderung ist, weil der Kuchen natürlich doppelt so schnell aufgeht und doppelt so hoch aufgeht. Und die Herausforderung ist es dann, den Kuchen stabil zu halten, dass er auch so hoch bleibt und nicht wieder zusammenfällt. Aber ein bisschen experimentieren und ein bisschen Rezepte optimieren, dann ist das alles möglich.
wir haben jetzt zwei Kessel. In den ersten Kessel, da wird der Teig angerührt, circa 12 Minuten. 6000 Gramm haben wir ein Pastapulver, das ist eine Mischung aus Mehl, Grieß. Kommt hier rein und dann kommt genau 800 Gramm Vollei, also Eiweiß und Eigelb gemischt, und 1 Liter Wasser. Und dann 12 Minuten mischt er uns den Teig zusammen.
Ist auch sehr wichtig, dass sie kochfest bleiben, die Nudeln. Wir haben einen anderen Siedepunkt und wenn das zu viel gekocht ist, werden die batzig und einfach nicht mehr gut.
Ja, auch die Pasta hat so ihre Probleme mit der Höhenluft. Wir waren zu Gast in einer alpinen Pasta-Manufaktur am Stubaier Gletscher. Unser weihnachtlicher Bergzauber führt uns dann über das Allgäu zurück ins Salzburger Land. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute bieten wir weihnachtlichen Bergzauber in den Alpen. Vom kulinarischen Hochgenuss auf 3000 Meter Höhe geht es jetzt zum kulturellen Genuss auf knapp 900 Metern Höhe. Wir erreichen nämlich die Gemeinde Ofterschwang im Allgäu in einer Landschaft der sanften, verschneiten Hügel vor dem Hintergrund der schroffen Berge rund um das Nebelhorn. Inmitten dieses Bergzaubers liegt die Sonnenalp, ein Haus mit sehr viel Kunst und Kultur. Es ist Kultur für alle, von Jazz bis Klassik, von Lesung bis Kino, mehr als 100 Veranstaltungen im Jahr gehen hier über die Bühne. Das ist aber weder ein Kulturhaus noch ein Konzertsaal, sondern eben ein Salon, nur für die Gäste eben der Sonnenalp. Kulturmanager Florian Hintermeier, der erzählte uns über die Hauskonzerte bei sich, über die Stars der großen Bühne im kleinen Wohnzimmer. Ich war da an einem winterlichen Abend gewesen, als vor dem Salonfenster leise die Schneeflocken herunterrieselten. Der Schnee fiel auf die beleuchteten Bäume und erzeugte so eine festliche, ja, fast schon postweihnachtliche Stimmung. Für den guten Ton sorgte an diesem Abend Jakob Spahn, ein gut aussehender Meisterspieler. Der in Berlin geborene Musiker ist seit dem Jahr 2011 Solo-Cellist im Bayerischen Staatsorchester. Er spielte uns eine Mischung aus Astor Piazzolla, Sergei Rachmaninow und auch Manuel de Falla. Also dann Bühne frei jetzt für unser kleines nachweihnachtliches Privatkonzert im Wohnzimmer vor der weihnachtlichen Bergkulisse.
Wir versuchen ein Konzept, in dem wir unseren Gästen, die hier sind, eigentlich die ganze Bandbreite des Kulturs bieten, von der Malerei über Musik hin zur Bildhauerei. Es gibt einen eigenen Kammermusiksaal, es gibt eigene Instrumente dafür, also einen vernünftigen Flügel steht da. Und es hat jede Sparte eigenes kleines Festival. Zweimal im Jahr gibt es Literaturtage, zweimal im Jahr gibt es Kammermusiktage. Es gibt dann das Sun-Jazz-Festival, da geht es eine ganze Woche lang nur um den Jazz. Beim Jazz ist es so, dass wir die große Größe, der große berühmte Name ist Max Krieger Junior, dessen Netzwerk wir dann auch ganz viel machen. Es gibt aber so wunderbare Leute wie Martin Weiß, der Jazzgeiger, der zu uns kommt, Dietmar Schneeberger, ein Jazzpianist und bei uns eben auf der kleinen, sehr intimen Bühne, sehr nah dran am Publikum musiziert und mit den Gästen, man könnte sagen, mitlebt. Die schönste Kooperation ist sicher die mit dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper in München. Fertig studierte Sänger, die gerade auf dem Sprungbrett sind auf die großen Opernbühnen der Welt, dass die bei uns auch auftreten. Es gibt sogar Gäste, die gehen in die großen Konzertsäle, hören dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Thal und Grotthäusen. Die gehen nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf, gehen sie in die großen Konzerte, sehen, dass die bei uns auf der Sonnenalp spielen, kommen zu uns. Denn man hockt dann beim Herkulessaal in München mit 1000 Leuten in der 20. Reihe. Und bei uns gibt es gar keine 20. Reihe, was aber positiv ist, denn man sitzt ganz nah dran, man kann sich mit den Musikern auch unterhalten. Gerade, ich sage jetzt, für die großen Liebhaber ist es nochmal wesentlich interessanter, wenn man sozusagen einen Blick hinter die Kulissen bekommt von diesen großen Künstlern.
Ja, hallo, mein Name ist Jakob Spahn. Ich bin also Solo-Cellist an der Münchner Staatsoper. Habe vorher studiert noch in Berlin sehr lange, wo es auch meine Heimat ist. Und mein Traum war es immer, in München zu sein und an dieser tollen Oper zu spielen. Und mittlerweile gefällt mir das sehr gut, weil ich zum Teil Orchester spiele, viel Kammermusik auch mache, wie hier auf der Sonnenalp, und auch solistisch auftrete. Und für mich ist das eine sehr schöne musikalische Mischung, die ich musikalisch sehr reizvoll finde, weil es einfach von allem ein bisschen was da ist. Man ist nicht entspannter, wenn weniger Leute da sind. Das ist manchmal ganz das Gegenteil. Es ist durch diese Intimität entsteht natürlich auch eine unglaubliche Erwartung und eine Bindung zum Publikum. Insofern macht das den musikalischen Vortrag in keinster Weise irgendwie weniger anspruchsvoll. Zum Teil ganz im Gegenteil. versuche eigentlich auf der Sonnenhalb immer eine ganz gute Mischung zu finden zwischen den Stilen. Ich versuche immer dem Publikum einerseits in Anführungsstrichen leicht zu verstehende Musik zu bringen und das zu kombinieren mit etwas anspruchsvolleren Stücken. Das heißt, ich fände das jetzt selber nicht richtig, nur Schlager zu spielen, die das Publikum kennt, sondern möchte eben auch Werke, wo das Publikum noch nicht so viel Vertrauen und Mut drin hat, ihnen hier die Möglichkeit geben, es ohne Barrieren erleben zu können. Versuche auch immer ein bisschen was Zeitgenössisches da drin zu haben, weil da ganz persönlich auch meine Leidenschaft sehr stark drin liegt. Die Musikgeschichte hat sich nochmal so entwickelt, dass an die Stelle der herkömmlichen Melodie nun mal andere Strukturen getreten sind, die aber nicht minder interessant sind. Ganz im Gegenteil, es ist vielleicht zum Teil intellektueller veranlagt, die Musik, aber meines Erachtens auch nur eine Frage der Kommunikation, ob ein Publikum das verstehen kann. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich ein anspruchsvolleres Stück spiele und das ein bisschen erklärt habe und den Leuten gesagt habe, auf was zu achten ist und um was es in diesem Werk geht, dass eigentlich viele in dem Moment, wo sie aufgeschlossen sind, das auch mögen können auf die Art und Weise. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen davon verabschieden, dass Musik immer was ist, was angenehm im Hintergrund läuft, wo man alles nachvollziehen kann. Wir haben andere Zeiten auch heutzutage. Insofern ist auch die Musik eine andere.
Applaus für Jakob Spahn in einem Wohnzimmer mit Bibliothek an einem gemütlichen Winterabend im kleinen Konzertraum der Sonnenalp. Hier ist Rias, rundum interessante Aussichten, nämlich Bergzauber. Und das vor einer fast schon weihnachtlichen Kulisse. Alexander Tauscher mit der Radioreise in den Allgäuer Alpen. Ein Klassiker auf der Sonnenalp sind die Jazzträume. Dann tritt nämlich der Pianist und Sänger Max Greger Junior, Sohn des legendären Max Greger, hier regelmäßig auf. Max Greger, da denken viele sicher an das legendäre Trio mit Paul Kuhn und Hugo Strasser. Ja, Gott hab sie alle selig, aber auch der Junior hat bereits Musikgeschichte geschrieben, zum Beispiel als Filmkomponist für die Fernsehserien Derrick und der Alte. Ich traf in diesem weihnachtlichen Wohnzimmer vor der Kulisse der Allgäuer Alpen einen der bekanntesten Musiker des Allgäu. Der Schlagzeuger und Vibraphonist Max Kinker hatte im Laufe seiner Karriere in verschiedenen Formationen mitgespielt. Für das Radioreisemikrofon gab er eine improvisierte Session, nämlich einiges für meine Ohren ziemlich ungewöhnlich, also gewöhnungsbedürftig. Deswegen habe ich mir dann noch einen richtigen Ohrwurm von ihm gewünscht. Also jetzt Bühne frei für diese Improvisation.
Also mein Name ist Max Kinke, bin Berufsschlagzeuger und bin jetzt hier in der Sonnenalp, habe ein 7-8-minütiges Schlagzeugsolo gespielt. Hinter mir eine wunderschöne Alpenkulisse mit viel Sonnenschein und das war also eine ganz aufregende Geschichte. Ich war jetzt beim Max Greger Senior und Junior, habe mit der Big Band, mit der Combo gespielt, unterschiedlichsten Besetzungen, waren mal Bill Remse dabei, Peter Kraus und die Kessler Zwillinge und Hugo Strasser, natürlich Paul Kuhn. Ja, sonst mal halt Studio, Schlagzeugunterricht, spiele in verschiedenen Formationen und auch hier in der Sonnenalp unter der Woche, wenn ich Zeit habe, spiele ich auch in der Bar Klavier und das macht total viel Spaß immer und da kann ich immer wieder spielen und dann hat man auch die Motivation weiter zu üben. Und so ist es eine ganz tolle Geschichte, die Verbindung bei mir zwischen Schlagzeug, Klavier und Vibraphon. Das sind meine drei Hauptgeschichten, wo ich mein Geld damit verdiene und mir total Spaß macht.
Jetzt spielen wir so diesen Evergreen an von Hugo Strasser, Max Greger,
genau,
Paul Kuhn.
Kuhn. Ja, genau. Und dem Rias Tanzorchester. Alle haben das gespielt. Diesen Titel war es ja eigentlich dann auch bekannt in der breiten Bevölkerung wurde durch die Rittersportwerbung. Und es ist aber eigentlich eine alte Swingnummer und die heißt So What's New. Spielt man mit Besen. Ja, und das mache ich jetzt einfach mal. Ich singe mal ganz leicht die Melodie mit. One, two, two, three, four. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich habe sehr viel gelernt bei den alten Hautegen, muss ich so weit sagen. Man nimmt sehr viel mit, weil die natürlich noch viel mehr Erfahrung haben, wo man selber schon meint, ja, man macht das schon fast 30 Jahre. Da erfahrt man doch viele Dinge, wo man sagt, hey Wahnsinn, also auf was die alles achten, wie genau die das nehmen, noch immer noch. Also Larifari, machen wir mal, schauen wir mal. Nee, alles durchgestylt, von den Klamotten, von der Organisation, vom Programm, einfach alles. Da habe ich mir das Positive rausgepickt, das Negative habe ich einfach mal beiseite geschoben und somit fahre ich jetzt weiter in meinem Leben.
Ein Tusch für ihn. Ja, wir wünschen Max Kinker eine gute weitere musikalische Reise. Unsere Reise führt uns zu einem Mann, der sich im Allgäu von den Bergen hat verzaubern lassen. Er versucht, diesen Bergzauber mit Ölmalereien ins Bild zu bringen. Kilian Lipp aus Bad Hindelang malt nicht in einer dunklen Kammer, denn sein Atelier liegt am Berghang mit direktem Blick auf die Gipfelkette der Allgäuer Alpen. Das Atelier befindet sich in einem denkmalgeschützten Haus, das Teil der Motive des Künstlers ist.
Wir schauen hier auf das Ostrachtal. Von 1000 Meter Höhe genau nach Süden erstreckt sich die ganze Bergwelt der Allgäuer Alpen. Im Grunde ist hier immer großes Kino, wenn man so will. Egal welches Wetter, welche Stimmung, man ist mittendrin in der Natur. Ich gehe schon raus in die Landschaft und versuche halt, mich der Landschaft oder dem Geheimnis der Natur anzunähern. Das ist so der tiefere Sinn meiner Landschaftsmalerei. Ich male die Landschaft nicht ab. Ich versuche halt, über die Oberfläche tiefer in das Innere der Landschaft oder das Wesen, einmal der Landschaften und zum anderen auch meiner eigenen Befindlichkeit, da fließt so alles zusammen.
Kilian Lipp lädt Gäste immer wieder ein, mit ihm gemeinsam zu malen, und zwar in seinem zweiten Atelier. Es ist eine kleine Alm direkt neben der Sonnenalp. Durch den Äther schicken wir heute ein paar Schneekristalle aus den Alpen in dieser weihnachtlichen Radioreise. Alexander Tauscher hier, ich sage Servus. Auf dem Weg vom Allgäu in Richtung Salzburg reisen wir über die romantische Straße in Oberbayern. Das Symbol dieser Straße ist die weltberühmte Wieskirche. Dieser Wallfahrtsort gehört inzwischen zum Weltkulturerbe der UNESCO. Mehr als 1 Million Menschen besuchen jedes Jahr die im Rokoko-Stil gebaute Kirche. Tausende Wallfahrer haben in dieser Wieskirche bereits Gott gedankt oder ihn um ein Wunder gebeten. Deswegen gibt es an den Wänden der Kirche viele Andenken zu sehen. Zu sehen sind freudige Berichte vom lang ersehnten Nachwuchs oder auch abgelegte Krücken. Gottfried Fellner, er zelebriert die Gottesdienste, hält Betrachtungen und Führungen und ist dort der Präses der Bruderschaft zum gegeißelten Heiland. Außerdem auch Vorsitzender des Förderkreises der Wallfahrtskirche Wies.
Die Wieskirche gehört wohl zu den formvollendetsten, schönsten Rokoko-Bauten der Weltkunst. Deswegen ist sie auch seit 1983 Weltkulturerbe, weil sie eben auch diese wunderbare Form der Kunst aufweist. Sie ist ein Stück Himmel auf Erden, ist ein wunderbarer Ort der Barmherzigkeit. Es kommen viele Wallfahrergruppen, es kommen viele Gottesdienstbesucher. Der Mittelpunkt dieser Wallfahrtskirche ist die Figur des gegeißelten Heilandes. Ist aus allem möglichen Graffel, heißt es in der Chronik, aus allem möglichen Zeug zusammengesetzt. Und deswegen hat man sie auch wieder versteckt auf dem Dachboden des Klosterbräus und dort ist sie in Vergessenheit geraten, bis sie die Bäuerin Maria Lori, das war eine Bäuerin hier in dieser Einöde in der Wies, entdeckte, erbettelte und am 4. Mai 1738 in die Wies bringen ließ, in ihren Hof. Dort wurde sie aufgestellt und am 14. Juni 1738 entdeckte die Familie Lori im Gesicht dieses gegeißelten Heilandes Tränen, die nicht mehr aufhörten. Und daraufhin hat sich eine Wallfahrtsbewegung entwickelt, die ganz Europa umfasst hat. Überall sind die Pilger hierher gekommen und haben sich eine Figur am Original dieses gegeißelten Heilandes anberührt und mit nach Hause genommen. Und so finden wir heute in ganz Europa 4.500 Kirchen und Kapellen, in denen so ein Wiesheiland, so ein Geißelheiland steht. Um diesen Geißelheiland herum hat man eine Kirche gebaut, die zu den schönsten der Weltkunst zählt.
Man kann gar nicht schätzen, wie viel Gold hier verwendet worden ist, wie viel Farbe. Das ist ja sehr, sehr prächtig. Es gibt viele schöne Kirchen, aber hier glänzt es ja vor Gold, vor Farbe, vor Freude.
Es war ja eine Zeit, in der eigentlich die Menschen unter Kriegseinwirkungen furchtbar zu leiden hatten. Und da haben die Leute einfach ein Stück Himmel gebraucht und das hat man ihnen hier vermittelt. Und die Kirche ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass man den geschundenen Menschen auf der Erde ein Stück Himmel bereitet und ihnen sagt, wo eigentlich unsere Zukunft ist. Natürlich, es gehört Mut dazu, diesem gegeißelten Heiland in das Gesicht zu schauen, aber wer es wagt, begreift, dass dieser Gott um die Liebe der Menschen fleht. Das ist das Geheimnis dieses gegeißelten Heilandes auf der Wies.
Normalerweise sind ja prächtige Kirchen in Städten, in großen Metropolen und hier auf der Wies abgeschieden. Man fährt durch langen Wald und hat die Berge davor. Recht ungewohnt für so eine Kirche.
Ja, das ist eben durch dieses Tränenwunder von 1738 hier in der Wies passiert, dass hier an diesem Ort, wo man diesen tränenden Heiland entdeckt hat, dass hier an diesem Ort auch eine solche Kirche gebaut worden ist.
Auch ein Ort für all die, die zweifeln, ob es im Himmel so schön ist. Würden Sie es als Vorgeschmack bezeichnen, so als Katalog von da oben?
Eine alte Dame hat mir neulich einmal erzählt, hat gesagt, Wiespfarrer, im Himmel braucht es nicht schöner sein. Also das ist doch eine wunderbare Aussage, die diesen Raum charakterisiert.
Egal, was für einen Bezug man selbst zum Glauben und zur Kirche hat, ich glaube, an so einem bildschönen Ort ist man einfach nur berührt. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. In Farbe und Stereo. Und heute verzaubert von der Weihnacht in den Bergen. Eine Radioreise mit Alexander Tauscher. Salzburg hat immer einen besonderen Charme und der Advent gehört unbestritten zu den schönsten Zeiten in der Mozartstadt. Denn zu Weihnachten ist die barocke Kulisse beleuchtet und mit viel Glück auch in ein zartes Weiß gehüllt. Es ist die Zeit, in der die engen Gassen und Plätze besonders eng werden. Gerade an Wochenenden strömen 10 oder gar hunderttausende Menschen durch die Altstadt. Alle zieht es zum historischen Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz. Er ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte der Welt. Seine einzigartige Lage mitten im Weltkulturerbe Altstadt Salzburg mit seinen traditionellen Verkaufsständen machen diesen Markt zu etwas Besonderem. Michaela Mohr begleitet uns durch das Getümmel.
Genau. Also der Salzburger Christkindlmarkt liegt direkt im Zentrum der Altstadt am Residenzplatz. Direkt vor der Residenz. Die Residenz war früher das Zentrum der Politik, der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens. Und heute ist es eben ein Museum, wo es auch jährlich Ausstellungen gibt über das Weihnachtsthema. Der Christkindlmarkt selber hat sich schon vor ungefähr 500 Jahren hier entwickelt. Es war früher Brauch, eigentlich schon ab dem 13. Jahrhundert, dass Händler nach Salzburg kommen konnten, vor allem in der kalten Jahreszeit. Die Bürger konnten sich dann durch diese Händler mit Winterprodukten versorgen, mit Fleischwaren oder Käsewaren oder sonstiges. Später ist dann aus diesem Tandlermarkt auch der Nikolaimarkt entstanden. Und in der Zeit des Nikolaimarktes, Nikolaus, St. Nikolaus, da gab es ja viele Geschenke schon. Und die Händler haben dann auch zusätzlich eben Spielzeug, Spielwaren verkauft, aber auch Haushaltswaren. Und für die Händler war das auch zusätzlich eine Einnahmequelle. In der Winterzeit war immer eine harte Zeit und sie konnten dann eben in der Stadt auch ihr Geld verdienen. Und aus dieser Idee ist dann im Prinzip der Christkindlmarkt entstanden. Der Salzburger Christkindlmarkt hat sich im Anfang 1970 hier entwickelt. Begonnen hat es am Domplatz, vor dem Salzburger Dom. Mittlerweile ist er gewachsen. Viele dieser Marktstände sind Betriebe von Salzburger Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Handwerk. Regionale Kunst, die sehr viel mit Weihnachten zu tun hat, das Weihnachtsschmuck ist, aber auch Krippen, aber auch Weihnachtsschmuck, Christbaumschmuck. Natürlich auch Produkte kulinarischer Art, wie zum Beispiel Öle, Essige, Schnäpse oder was. Aber der Schwerpunkt liegt, dass diese Produkte in Salzburg oder in der Region von Salzburg hergestellt wurden. Außerdem hat der Christkindlmarkt einen Sternenhimmel. Die Beleuchtung ist über uns und formt einen Sternenhimmel. Am Christkindlmarkt ist auch besonders. Er wird jedes Jahr von einer anderen Stille Nacht-Gemeinde gespendet. Einen Stand möchte ich erwähnen, das ist dieser Salzkontor, weil
Salzburg und das Salz ist unzertrennlich. Das Salz hat die Stadt reich gemacht oder auch den Leuten Arbeit gegeben. Und wir haben Salzbergwerke in Salzburg noch. Manche sind Schaubergwerke, manche sind noch aktiv. Die Kelten haben das Salz gefunden. Vor ungefähr 500 Jahren haben sie sich in Salzburg angesiedelt und somit hat der Salzhandel hier begonnen. Mit den Einnahmen des Salzes hat man dann auch die Stadt gebaut. Ja, das war das weiße Gold. Das war immer sehr wertvoll. Jeder hat es gebraucht, um Lebensmittel haltbar zu machen. Und heute gibt es noch immer wieder viele Salzgeschäfte mit verschiedenen Salzzusammenstellungen, also Salz für das Bad oder auch Salz für die Küche. Aber es ist nicht mehr das Hauptprodukt. Ja.
Rund um den Christkindlmarkt gibt es etliche Veranstaltungen, von einer Krippenausstellung bis zu Chorkonzerten. Einer der Höhepunkte ist abends das Turmblasen, meist so gegen 18.30 Uhr, wenn es schon duster ist, also dumpert ist und alles schön leuchtet. Dann nämlich spielen die Bläsergruppen aus ganz Österreich ihre weihnachtlichen Weisen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute der weihnachtliche Bergzauber. Wir hatten ja mit Tradition in Heiligenblut begonnen, mit dem Sternsingen, und wir wollen auch mit einem traditionellen Singen enden und gehen dabei zurück in die Adventszeit des Jahres 1946. Damals hatte der österreichische Volksmusiker Tobi Reiser sich gewünscht, mit einem Adventssingen ein wenig Freude in die noch oft freudlose Welt zu bringen. So entstand nämlich das Salzburger Adventssingen auch im Gedenken an gefallene oder vermisste Freunde. Es war eine stille, andächtige Feier, getragen von vertrauten Liedern und auch Weisen. Diese Tradition, sie lebt bis heute, getragen vom Salzburger Heimatwerk. Hans Köhl ist der künstlerische Leiter dieses Adventssingens, das inzwischen im berühmten Salzburger Festspielhaus läuft. Wir hören mal rein.
Das ist keine Oper, das ist keine Volksmusik, das ist keine Operette. Es ist eigentlich eine Form eines Singspiels, wo wir versuchen, verschiedene musikalische Stile zu verbinden, zu verweben und da zu einem typisch salzburgischen irgendwie zu machen. Wir haben klassische Werke drinnen, es ist Volksmusik drinnen. Mir ist aber ganz wichtig auch, dass wir zeitgenössische Kompositionen mit drinnen haben. Uns liegt auch viel daran, Botschaften mitzuteilen, den Menschen mitzugeben hinaus, dass sie heute etwas anfangen können damit. Es wäre nicht das meine, wenn ich sage, okay, Bethlehem, die Geschichte ist vor 2000 Jahren passiert und es war damals. Mit dem haben wir heute nichts zu tun. Also diese Botschaft kann man sehr wohl auf die Gegenwart immer übertragen. Das ist eigentlich zeitlos. Geschichte, Herbergsuche, Flüchtlinge, Obdachlosigkeit. Wir sehnen uns alle nach diesem Frieden, nach der Stille, nach Dingen, die wir als Kinder eigentlich empfinden und haben und die uns dann als Erwachsene irgendwo vielleicht verloren gehen, in dem Trubel, in der Geschwindigkeit. Und diese Mischung von Volksmusik, von diesem Archaischen, wenn man die Jodlergänge zum Beispiel hernimmt, das ist sowas Urwüchsiges. Und daraus, wenn man dann diese hochverdichteten kompositorischen Werke dann dazu nimmt, all das ergibt ein Spannungsfeld, das offensichtlich den Menschen gefehlt hat, wo sie ein Bedürfnis haben, auch eine Geschichte mittransportiert zu bekommen zu der ewig gleichen biblischen Geschichte, die ja relativ wenig vom Inhalt hergibt von der Bibel her. Und das finde ich auch einen Glücksfall, weil die Bibel lässt so viel Freiräume, das Ganze zu interpretieren.
Ja, Herr Kühl, bei Adventssingen denke ich so an die klassischen Advents- und Weihnachtslieder. Stille Nacht, Heilige Nacht, passt ja auch zu Salzburg. All das habe ich heute nicht gehört, kommt es generell nicht vor. Sind das nur alpenländische Klänge hier?
Wir nehmen nichts vorweg, wir nehmen dem Heiligen Abend nichts vorweg. Und das ist beim Adventssingen zu uns zumindest immer so gewesen. Diese Lieder, die der Weihnacht vorbehalten bleiben, die sollen die Familie zu Hause in der Weihnacht singen. Wir sind im Advent, zur Ankunft, wir bewegen uns auf dem Weg dorthin. Darum gibt es bei uns diese Weihnachtslieder nicht und sie werden bei uns auch nie eine Krippe auf der Bühne finden, sondern Maria und Josef gehen weg und sie gehen irgendwo hinaus zum Stall, aber da sind wir nicht mehr mit dabei. Das ist uns ganz wichtig, dass das nicht vorkommt. Wir machen nur alle 10 Jahre eine Ausnahme, wenn es diese großen Jubiläen gibt, aber ansonsten nicht. Also bewegen wir uns vor dieser Zeit, vor der Weihnacht und auch keine Weihnachtslieder.
Wir stehen ja hier vor einer tollen Kulisse. Also wir sehen Salzburg, den Berg auch, den Stern. Sehr weihnachtlich. Soll das weihnachtlich sein?
Eigentlich ist es keine weihnachtliche Kulisse, sondern was wir hier haben, ist die Kulisse der Altstadt von Salzburg. Und man sieht eigentlich nur den Stern, der über den Untersberg aufleuchtet und der den Weg zur Krippe weist. Wir haben von den Kindern mit dabei, wir haben immer wieder auch junge Mitwirkende. Also das ist natürlich auch notwendig, dass man von Zeit zu Zeit einen Schritt macht, sich selbst zurücknimmt. Ich denke, ich habe viele, viele Jahre lang im Vokalensemble gesungen und habe gesagt, okay, wenn ich andere austausche, auch im Orchester, dann nehme ich mich auch zurück und gehe in die zweite Reihe. Und es gibt ein anderes Ensemble, das hervorragend singt und sich präsentiert. Und junge Leute haben wieder Chance und haben ganz neue Formen und Möglichkeiten der Interpretation wieder. Und es gibt wieder ganz ein neues Klangbild dazu.
Was für liebliche Gesänge. Tausende Besucher kommen jedes Jahr an den Adventswochenenden zu diesen besonderen Konzerten im Festspielhaus. Es wird die religiöse Botschaft transportiert, gefühlvoll verwoben mit Elementen der Volksmusik. Das Adventssingen ist allein schon wegen des Besuchs des Festspielhauses, denke ich, ein ganz besonderes Erlebnis. Und das war er, unser Bergzauber. Von Kärnten über Tirol, das Allgäu und Oberbayern bis nach Salzburg. Die Kulisse der Berge war uns immer treu und der Zauber, der kam immer wieder von Neuem. Für all die besuchten Regionen haben wir natürlich viele Anschlussurlaubsmöglichkeiten. Einfach mal reinklicken bei uns www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten, auch mit Impressionen von dieser weihnachtlichen Reise durch die Berge. Und eben ganz viele Sendungen aus Österreich und Bayern, aus der Schweiz und Italien. Also die alpine Welt, die ist bei uns von allen Seiten und auch mit allen Facetten im Angebot. www.radioreise.de und überall da, wo auch der Weihnachtsmann gute Podcasts finden kann. Und damit sage ich goodbye, au revoir, ciao, adios, sayan, bislat, bis vidanje und toba bachanja, hadet, trotziens, haida, farewell, hyvasti, antio, ayowomba, gülügül, dovigenje, ilakwa und shalom und aus den Bergen ein leises Servus, stellvertretend für alle Gäste hier aus Heiligenblut.
Ja, bei uns heißt es eigentlich, ja, Weidmanns Heil. Weidmanns Heil und Weidmanns Dank, wenn man dann auch was erfolgreich zur Strecke gebracht hat, also was erlebt hat, sagt man bei uns.
All unseren Radioreisefreunden in nah und fern wünschen wir besinnliche Advents- und Weihnachtstage und natürlich nur das Beste für das neue Jahr, vor allem Gesundheit, damit immer die Lust zum Reisen bleibt. Also, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.